Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und wie immer darf ich euch zu diesem tollen Format im Vorfeld eines Bundesligaspieltages begrüßen. Dieses Mal ist es der 9. Bundesligaspieltag der Saison 2022-2023. Und wie immer setzen wir Schwerpunkte. Das war in dieser Woche einerseits leicht, andererseits schwer, denn natürlich ist bei einigen Bundesligisten auch ordentlich was passiert. Das müssen wir dann in den nächsten Wochen aufholen, unter anderem dann vielleicht auch mal ausführlich über Bayer Leverkusen, über Xabi Alonso als neuen Trainer sprechen. Doch es war eben auch leicht, sich für ein Thema zu entscheiden, denn man kommt nicht dran vorbei. An diesem Spieltag wartet das wohl wichtigste deutsche Spiel, das Spiel zwischen den beiden erfolgreichsten deutschen Mannschaften der Neuzeit, das wartet auf uns. Es ist das Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayern München und deswegen müssen wir da einfach auch diese Woche den Fokus drauf setzen, werden das tun mit mehreren Gästen. Im Laufe des Podcasts werden wir noch Stani Schupp hören, der uns auch nochmal einen kleinen Blick auf Dortmund gewähren wird. Und wir werden auch noch mit Manuel Behlert sprechen. Der wird uns nochmal abholen, was bei Bayern los ist. Hat er letzte Woche schon ausführlich getan. Deswegen haben wir dieses Mal ein bisschen mehr den Fokus auf Dortmund und auch einen zweiten Gast dafür am Start. Zum ersten Mal im Bully-Special. Joel Hortz von 90plus ist da, um mit uns ein bisschen auf die Dortmunder zu blicken zum Start in diese besondere Folge rund um das besondere Spiel im deutschen Fußball. Hallo Joel.
Ja, hi Julius. Danke erstmal, dass ich dabei sein darf und ich bin mal gespannt, was wir gleich rausfinden werden über das kommende Topspiel. Eigentlich Position, an dem man Dortmund und Bayern ja gar nicht erwartet, ne? Dritter und Vierter beim Aufeinandertreffen.
Ja, du sagst es, das ist auf jeden Fall die Ausgangslage, dass wir hier, glaube ich, trotzdem ein Spiel am 9. Spieltag haben, was Einfluss darauf haben könnte, wie man weiter durch die Saison geht, ob man darauf hoffen kann, dass es einen spannenden Meisterkampf gibt. Aber im Moment sind sie, zumindest tabellarisch, beide nicht die Hauptprotagonisten. Vor ihnen stehen sowohl Freiburg auf Platz 2 als auch Union Berlin auf Platz 1. Und dass wir da jetzt eben über ein Duell zwischen Dortmund und Bayern reden, ohne dass eine der beiden Vereine ganz oben steht, auch schon eine Seltenheit. Also unterstreicht vielleicht auch nochmal, dass beide Mannschaften innerhalb der Saison, wie gesagt, letzte Woche haben wir bei Bayern auch schon ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen, da gab es ja vor der Länderspielpause mehrere enttäuschende Spiele, dass beide Mannschaften noch jung in der Saison schon ihre Probleme hatten. Das war auch bei Borussia Dortmund der Fall, da wollen wir ja gemeinsam auch ein bisschen ausführlicher drauf gucken. Das letzte Bundesligaspiel, das haben wir hier logischerweise auch noch nicht besprochen, weil es nach der letzten Folge war, das war ja einer dieser Stolpersteine. 3-2 hat man in Köln verloren. Das zweite Mal in dieser Saison 3-2 verloren. Das war ja auch gegen Bremen der Fall. Gegen Bremen war es vielleicht noch ein bisschen dramatischer, aber am Ende muss man sagen, es war auch das zweite Spiel, wo Dortmund wieder eine Führung aus der Hand gegeben hat in der zweiten Halbzeit und wo man am Ende 3-2 unterlegen war gegen eine Mannschaft, die eigentlich qualitativ doch unter Dortmund anzusiedeln sein sollte, wenn man auf die Einzelspieler guckt. Hat man auch gemerkt im Anschluss, Edin Terzic hat es ja auch gesagt, das sind dieselben Fehler wie immer, es ist dasselbe Gespräch wie immer und das nach zwei Spielen in dieser Saison, natürlich aber auch der Rückbezug auf das, was man immer wieder in den letzten Saisons erlebt hat, wo man ähnliche Eindrücke hatte, dass eben auch eine Führung für Dortmund nicht sicher ist. Gerade zu Beginn der Saison hat man ja aber auch gehofft, okay, die Defensive wurde neu aufgestellt und sie steht recht stabil im Moment, gerade als Hummels noch fit war. Deswegen hatte man ja gehofft, gut, vielleicht löst sich das Problem so ein bisschen, wenn man eben 1-0-Führung vielleicht nicht unbedingt durch weiter offensive Spielfreude, aber durch defensive Stabilität über die Runden bringen kann. Das war gegen Werder nicht der Fall und es war jetzt auch gegen Köln nicht der Fall. Ich weiß, es ist eine leidige Frage, die sich jeder, der sich mit Dortmund beschäftigt, immer wieder stellt, aber damit würde ich ganz gerne auch mal einsteigen, weil du hier eben zum ersten Mal da bist und deine Meinung hören. Was sind denn konkret diese wiederkehrenden Probleme? Wo ist der Kern dieses Problems, dass es immer wieder zu solchen Spielen kommt?
Ich glaube, dass es ist ja immer die gleiche Leier gewesen und es ist ganz interessant darauf zu gucken, wenn man die Niederlage von Leipzig mal ausgenommen, weil man da mit 3-0 einfach untergegangen ist und einfach einen schlechten Tag erwischt hat. Wenn man eins der beiden Spiele, wo man führt, gegen Bremen und gegen Köln gewinnt, dann sieht die Ausgangslage an diesem Wochenende, würde die schon ganz anders aussehen. Dann stehst du nämlich oben und dann empfängst du als Tabellenführer Bayern. Die gleiche Leier jedes Mal, meiner Meinung nach, liegt es sehr an Unkonzentriertheiten. Also gerade im Passspiel bei Dortmund, ich finde, das zieht sich jetzt schon über Jahre, dass zwischendrin hast du da mal so zwei, drei Fehlpässe drin, wo du denkst, also das kann doch nicht sein, das mache ich in der Kreisliga, ich kann diese Bälle genauso spielen und die kommen nicht an. So Unkonzentriertheiten, gerade in der Vorwärtsbewegung. Ich glaube, dass es zum größten Teil daran liegt. Keine hundertprozentige Konzentration über 90 Minuten. Du hast immer wieder gute Phasen. Du hast auch gerade jetzt mit Terzic gutes Pressing-Moment eigentlich teilweise vorne. Aber sobald diese Pressing-Falle nicht zuschnappt, ist es meiner Meinung nach so, dass wir danach wirklich schlecht verteidigen. Also der Pressing-Moment, wir haben gute Ballgewinne dadurch, auch schon gute Chancen und Tore erarbeitet dieses Jahr und diese Saison. Aber gerade wenn diese erste Pressing-Linie überspielt ist, finde ich, dass das Mannschafts Verhalten beim Verteidigen einfach nicht optimal ist. Zumindest nicht den Ansprüchen genügt, die Dortmund sich vor der Saison auch gestellt hat.
Konzentration war einer der Punkte, die du gerade angesprochen hast. Und das ist ja, glaube ich, wirklich das große Fragezeichen. Meine Konzentration wäre, glaube ich, der richtige oder ist der richtige Begriff, wird immer wieder umschrieben seit Jahren mit Haltung, mit Mentalität auch bei Dortmund. Denn Konzentration ist ja, zumindest von außen betrachtet, schon etwas, das kann man den Spielern abverlangen. Das ist jetzt nichts unbedingt, wo wir über, du hast es auch gesagt, Mannschaftsverhalten bei Überspielen der Pressinglinie, das sind taktische Aspekte, aber dass da wirklich die dass man das Gefühl hat, diese Mannschaft ist nicht hundertprozentig bei der Sache und gibt deswegen Spieler aus der Hand. Das ist etwas, was sich ganz lang durchzieht. Das ist auch das, was Terzic angesprochen hat. Und die große Frage rund um diesen Verein ist ja eigentlich, was muss man denn tun, dass da irgendwann mal eine konzentrierte Mannschaft auf dem Platz steht? Weil wir reden ja über eine Mannschaft, die fast ihre komplette Startelf alle 2 Jahre durchwechselt mittlerweile, die den Trainer immer wieder ändert. Also wo sind da denn überhaupt Stellschrauben oder wo ist das Grundproblem, dass egal wer spielt, egal wer trainiert, man einfach schon über so klassische Dortmund-Krankheiten mittlerweile redet.
Ja, das Problem liegt vor allem daran, du hast es schon angesprochen, dass wir jedes Mal die Mannschaft wechseln und dass wir gefühlt jedes Jahr einen Spieler verlieren, der in der Saison davor ganz, ganz wichtig war. Gerade jetzt mit Erling Haaland, das sieht man jetzt auch. Wir haben jetzt 8 Spieltage durch, haben 11 Tore geschossen. Ich glaube einfach, dass man versuchen muss, die Mannschaft über einen längeren Zeitraum einfach mal zusammenzuhalten. Und dass sich das dann auch mit der Konzentration und Mentalität, gerade auch mit steigendem Selbstvertrauen, auch legen könnte. Und dass es auch, ja, dadurch, dass die Leute sich oder die Spieler sich immer besser kennenlernen, dass sich das so einspielen könnte. Zum Beispiel mit einem Jude Bellingham, der jetzt, weiß ich nicht, lass ihn mal noch 2 Jahre da bleiben, dann hast du so einen in der Mannschaft, der pusht. Oder lassen Nico Schlotterbeck jetzt länger da bleiben, der in der Innenverteidigung dann eventuell auch mal ein bisschen lauter werden kann in Zukunft. Niklas Süle, der da eine Führungsrolle übernehmen kann. Ich glaube, dass Dortmund einfach schauen muss, dass sie die Konstanz da reinkriegen, dass sie eine Mannschaft nicht jedes Jahr wechseln, dass wir gucken, dass wir auch mal die essentiellen Stammspieler einfach mal halten und nicht nach 2 Jahren oder 3 Jahren guter Entwicklung wieder abgeben. Weil ich glaube, dass es auch daran liegt, dass die Mannschaft sich untereinander einfach immer besser kennenlernen muss und das Selbstvertrauen darin auch finden muss. Aber es stehen halt auch immer noch viel zu viele Spieler auf dem Platz über einen längeren Zeitraum, jetzt auch schon zum Beispiel Rafael Guerrero, wo diese Unkonzentriertheiten gerade im Defensivverhalten geht einfach nicht weg. Deshalb musst du verschiedene Positionen einfach neu besetzen und diese Mannschaft länger zusammenhalten, vor allem mit Führungsspielern, wie es momentan Jude Bellingham ist. Den wirst du nicht auf ewig halten können, das ist klar, aber lass ihn noch 2 Jahre bei uns bleiben. Haaland hätte ein Jahr bestimmt auch noch gut getan und ich glaube, dass wir diese Saison dann, wenn wir nicht so viel hätten ändern müssen, gar nicht mehr so viel über die Unkonzentriertheit hätten sprechen müssen. Ich glaube einfach, dass ich das einspielen könnte mit der Zeit, aber dass du halt auch die Charaktere dafür brauchst. Ich glaube zwar, dass du mit Karim Adeyemi und Niklas Süle zum Beispiel oder Nico Schlotterbeck Charaktere dazugeholt hast, die ja gerade was die Mannschaft pushen und gerade eigentlich was Unkonzentriertheiten angeht, dass sie da weniger anfällig für sind, aber irgendwie zieht sich das durch. Die Leute kommen nach Dortmund und irgendwie hast du das Gefühl, die machen nichts anderes. Niklas Süle bei Bayern nicht immer 100% souveräne Spiele gemacht, aber die meiste Zeit einfach souverän gestanden in der Abwehrkette von Bayern und jetzt hast du schon wieder das Gefühl, dass der sich einfach dem Dortmunder Niveau anpasst und dass diese Unkonzentriertheiten dazukommen. Ja, sehr schwierige Frage, Julius, wirklich. Das ist. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal erleben werden in den nächsten 2, 3 Jahren, dass sich diese Unkonzentriertheiten abschalten, weil wie den Terzic ja auch schon gesagt hat, es ist immer die gleiche Leier. Es wiederholt sich einfach jedes Mal. Das
Es
lässt dich.
ist auf jeden Fall der neue Versuch mit Terzic, das auf Dauer abzustellen. Das hat Watzke auch nochmal unter der Woche betont, gesagt, Edin sitzt ganz fest im Sattel. Das ist ein Langzeitprojekt über 2, 3 Jahre, was wir auch mit ihm durchziehen wollen. Also da wenig Fragen. Wir haben jetzt viel über so Probleme geredet, die so ein bisschen exemplarisch auch am Köln-Spiel festzumachen sind. Dann gab es natürlich auch den Champions League-Auftritt, der deutlich positiver zu bewerten ist, was das Ergebnis angeht, aber auch gegen einen Gegner, bei dem man ganz klar gemerkt hat, da ist super viel im Argen und trotzdem war man auch gerade defensiv öfter mal glücklich unterwegs in entscheidenden Spielsituationen. Also nach dem 1:0 meiner Meinung nach war es durchaus gefährlich, dass man da vielleicht schon den Ausgleich kassiert, den Gegner wieder zurück ins Spiel holt. Nach Beginn der zweiten Halbzeit, ein ganz kritischer Moment für Borussia Dortmund in dieser Saison, war es auch deutlich, dass man da nachgelassen hat und eben nicht mehr so dominant im Spiel war. Also Ergebnisse im Fußball, der natürlich als Ergebnissport behandelt wird, ist es vielleicht auch schwer, das so an einzelnen Spielen festzumachen. Da wir länger hier nicht mehr so explizit über Dortmund geredet haben seit dem Saisonstart, würde ich dich vielleicht eher nochmal fragen, was machen wir insgesamt aus dieser Saison bis jetzt unter Terzic? Wir reden ja jetzt schon über einen Zeitraum, 8 Spiele in der Liga, 3 Spiele in der Champions League, wir hatten Pokalspiele, also wir sind weit über 10 Pflichtspiele, die wir schon gesehen haben in dieser Konstellation. Wie bewertest du da den Gesamtzustand im Moment? Jetzt auch mal vielleicht rausgegangen aus der Enttäuschung von Köln, der Freude über Sevilla, sondern wirklich sagen, was machen wir aus Borussia Dortmund diese Saison?
Was machen wir draus? Gute Frage. Ich glaube, dass einiges draus werden könnte, gerade im Hinblick darauf, dass Sebastian Haller vielleicht relativ früh zurückkehren könnte, zumindest nach der WM. Das ist ja auch die Frage, wann der zurückkommt. Ich finde, dass wir ein einziges großes Problem haben momentan und das ist, dass wir keinen richtigen Top-Torjäger haben und das funktioniert einfach noch nicht. Deshalb schwer einzuschätzen, wo das jetzt in den, gerade jetzt, die ganzen englischen Wochen bis zur WM, wo das hinführen könnte. Ich glaube aber, dass wir eigentlich einen ganz guten Eindruck machen. Also diese 1:0-Siege, da fallen mir jetzt ein paar ein. Berlin, Hoffenheim zum Beispiel, das war in der Vergangenheit auch nicht so. Also das habe ich selten erlebt, dass Borussia Dortmund ein Spiel 1:0 gewonnen hat, dass Borussia Dortmund 2 Spiele mal mit 1:0 gewonnen hat, ohne großartig zu glänzen. Da habe ich gedacht, es wird besser. Und wie gesagt, die Spiele Bremen, Köln, wenn du eins davon nicht verlierst, und ich nehme jetzt mal explizit das Bremen-Spiel raus, weil das darf dir nicht passieren. Also gerade in der Nachspielzeit das Spiel abzugeben vor 81.000 im Heimspiel, du führst 2:0 und dann kassierst du innerhalb von 6 Minuten in der Nachspielzeit, kassierst du da noch 3 Dinger. Gewinnst du dieses Spiel, auch wenn es nur ein 2:1 ist, sieht es ganz anders aus, wie gesagt. Dann stehst du ganz oben, dann empfängst du Bayern vielleicht auch mit einem größeren Selbstvertrauen, auch wenn du das letzte Spiel jetzt gegen Köln verloren hast. Aber ich glaube, dass viel daraus werden könnte. Aber wenn sich diese klassischen Dortmunder Fehler nicht abstellen, werden wir wieder Champions League Plätze werden wir erreichen. Champions League Achtelfinale sieht jetzt auch ganz gut aus, zumindest dafür die Qualifikation, nicht wie im letzten Jahr, dass man da auch noch irgendwie peinlich rausgeht. Es kann viel werden, aber ich glaube, über die Meisterschaft brauchen wir dieses Jahr, brauchen wir uns nicht zu unterhalten, weil ich glaube, dass wir dafür viel zu unkonstant sind. Bayern hatte jetzt ihre Schwächephase, so viele haben sie davon nicht normalerweise in einer Saison. Mal gucken, wie es weitergeht ohne echten Mittelstürmer und ob da vielleicht noch einer kommen wird im Winter. Aber ich glaube, viel zu unkonstant dafür, um dieses Jahr zu sagen, dass wir um die Meisterschaft mitspielen können. Wir sind ganz gut dabei, aber ich glaube, zu große Hoffnungen dürfen wir uns als Dortmund-Fans nicht machen. Auch wenn es insgesamt ganz gut aussieht bis jetzt, finde ich.
Im großen Duell gegen Bayern München, was sich über die ganze Saison zieht, siehst du da also auf jeden Fall Bayern noch vorne, auch nach diesem Saisonstart, den Dortmund hingelegt hat. Lass uns das zum Abschluss unseres Gesprächs natürlich nochmal konkret aufs kommende Spiel ummünzen. Siehst du da auch im direkten Duell jetzt ganz klar die Favoritenrolle bei den Münchnern? Oder hast du da schon aus Dortmunder Sicht Hoffnung, dass man das Spiel zumindest eng gestaltet und dass vielleicht Einzelaktionen auch auf Dortmunder Seite das Spiel entscheiden können?
Also Hoffnung auf jeden Fall, weil wir spielen zu Hause, Signal Iduna Park, ausverkauftes Haus, Samstagabend, 18:30 Spiel, eigentlich perfekt, da geht's nicht. Also ich glaube, dass Edin Terzic da nicht mehr viel motivieren muss, gerade bei so einem Spiel. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussehen könnte, ob Einzelaktionen, zum Beispiel Donyen Malen, immer mit sehr vielen Dribblings und Abschlüssen, gerade jetzt in Sevilla auch nach seiner Einwechslung. Also ich glaube, dass wir das Spiel eng gestalten können, auf jeden Fall. Gerade auch, da Robert Lewandowski nicht mehr da vorne drin steht, der uns, was weiß ich, wie viele Butzen jedes Mal eingeschenkt hat im direkten Duell. Aber die Favoritenrolle sehe ich trotzdem noch bei Bayern. Die Offensive ist einfach, das ist der Wahnsinn. Wir sind jetzt auch nicht gerade so sattelfest, da muss wirklich alles zusammenkommen, eine solide Defensivleistung, aber mit 11 Leuten, beziehungsweise mit 10 Leuten und Gregor Kobel, beziehungsweise Alexander Meier muss da einen guten Tag erwischen. Wir können es eng gestalten. Es könnte wieder so ein klassisches, weiß ich nicht, 1-0 werden dann auf einmal. Aber es kann auch wieder gut sein, dass wir untergehen, weil Mané einfach einen Bombentag erwischt oder weil Sané auf einmal wieder durch die Hintermannschaft spaziert. Hoffnung ist da, aber wenn man mal ja, als Realist würde ich sagen, dass wir das Spiel auch nicht gewinnen werden, genauso wie alle anderen Spiele davor seit 2019. Ich glaube, der letzte Sieg 2019 im Supercup 2-0, das war der letzte Sieg von uns gegen die Bayern. Danach sind wir teilweise untergegangen, haben teilweise auch, gut, wir hatten jetzt einen Erling Haaland, der dann irgendwie die ganze Zeit gegen Bayern dann ab und zu mal genetzt hat, weshalb so Spiele, weiß ich nicht, dann 4-2 ausgegangen sind anstatt 4-0. Aber ich glaube, dass wir dabei bleiben und seit 2019 leider keinen Dortmunder Sieg über die Bayern feiern dürfen.
Realistisch gesehen geht man also jetzt nicht unbedingt von einem Dortmunder Sieg aus an diesem Wochenende. Nehmen wir das einfach mal an und kommen so ein bisschen zur Abschlussfrage. Du hast es allerdings ja auch schon sowieso ein bisschen über die Saison ausgeführt. Aber was mich nochmal konkret interessieren würde, ist, was bedeutet das für Borussia Dortmund nach der Köln-Niederlage, die ja alte Wunden wieder aufgerissen hat, wenn man jetzt auch in diesem Prestigeduell unterliegt? Hast du da die Angst, dass dann doch auch die Stimmung kippen könnte, weil ich rund um Borussia Dortmund gerade in den letzten Jahren, gerade unter Marco Rose, den man ja eigentlich auch als langfristigen Trainer gesehen hat, schon das Gefühl hatte, dass einfach so eine negative Grundstimmung schnell um den Verein herum entstehen kann, wenn Ergebnisse nicht stimmen, dass es dann auch schwer aufzuhalten ist und dass man nicht mehr wirklich in so ein ja, positives Momentum reinkommt, weil alles rund um und in dem Verein irgendwie negativ ist. Ist das eine Gefahr, gerade bei so einem Prestigeduell, oder würdest du da eher sagen, gut, wir rechnen nicht unbedingt mit dem Sieg. Das darf nun wirklich keine großen Auswirkungen haben, wenn es dann auch wirklich so kommt.
Ich glaube, dass es eine Auswirkung haben wird, wenn wir dieses Spiel verlieren sollten, aber nicht gerade aus Dortmunder Sicht, sondern eher aus medialer Sicht, weil sie dann wieder auf dem BVB rumtrampeln werden. Du hast halt jetzt das Problem, dass du jetzt zu Hause gegen München spielst und ich glaube, dann kommt das Auswärtsspiel bei Union Berlin. Und da sahen wir jetzt auch nicht immer gut aus, an der Alten Försterei, muss man sagen. Schwieriges Auswärtsspiel und wenn du beide Spiele nicht gewinnen solltest, glaube ich, dass diese negative Grundstimmung wieder da sein wird. Der Trainer wird nicht in Frage gestellt werden, zumindest von Dortmunder Seite auf gar keinen Fall. Du hast es ja auch gesagt, Watzke hat erzählt, langfristiges Projekt, hat Terzic da nochmal den Rücken gestärkt. Ich glaube auch, dass jeder BVB-Fan da, also dass Terzic da ein bisschen was gut hat bei allen Dortmunder Fans, auch gerade wegen dem DFB-Pokalsieg. Also ich glaube, die Negativstimmung kommt auf. Es wird aber jetzt kein, es wird nicht in der Krise enden. Wir werden wieder unsere Spiele gewinnen, aber aus medialer Sicht kann da auf jeden Fall wieder einiges auf Borussia Dortmund zukommen. Gerade sollte man dann das nächste Auswärtsspiel in Union Berlin auch nicht siegreich gestalten können. Mal gucken, was da auf uns zukommen wird. Also ich hoffe es natürlich nicht. Aus Dortmunder Fansicht, ne, wünscht man sich natürlich jetzt am Samstag einen Sieg. Dann bist du wieder 3 Punkte vor den Bayern. Hast du erstmal wieder einen kleinen Puffer. Dann fährst du nach Berlin, hast Selbstvertrauen. Ich glaube, unter der Woche direkt wieder gegen Sevilla. Auch zu Hause. Da kannst du auf jeden Fall schon das Champions League Achtelfinale klar machen. Andererseits verlierst du gegen Bayern, bist du wieder 3 Punkte dahinter und nicht mal Zweiter, sondern fällst noch weiter ab in der Tabelle, spielst gegen Sevilla mit einem neuen Trainer, vielleicht nochmal Aufwind, vielleicht patzt du da auch nochmal, spielst unentschieden, machst doch noch nicht alles klar und dann fährst du nach Berlin. Also es kann so oder so enden, aber also Edin Terzic wird nicht in Frage gestellt werden. Das auf jeden Fall, das ist mein Fazit.
Dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank an Joel Hortz von 90 Plus, dass er uns so einen kleinen Einblick in die bisherige Saison und in die Problematiken bei Dortmund gegeben hat. Gleich gehen wir in eine kurze Pause und werden dann nochmal mit Stani Schupp konkreter auf das jetzige anstehende Spiel und einige Personalien blicken aus Dortmunder Sicht für dieses Wochenende. Und dann, wie gesagt, schließen wir auch nochmal mit Manuel Behlert und der Bayern-Sicht ab. Das alles passiert noch, wenn ihr dran bleibt. Ich sage erstmal danke, dass du da warst, Joel.
Gerne, Julius. Danke dir, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne und wir, liebe Hörer, hören uns sofort wieder. Kleine Pause.
Ja.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Eben gerade haben wir mit Joel Hortz generell über Dortmund gesprochen und auch nochmal so eine kleine Zusammenfassung hier gemacht. Was ist da passiert bis jetzt in dieser Saison? Was sind die wiederkehrenden Probleme? Wie ist der generelle Stand der Mannschaft, die Bayern München an diesem Wochenende im besten Falle bezwingen soll? Jetzt wollen wir nochmal konkreter auf dieses Spiel, auf die aktuelle sportliche Situation und auch auf ein paar Personalien gucken. Das machen wir gemeinsam mit unserem angestammten BVB-Experten Stani Schupp. Hallo Stani.
Grüß dich, hi.
Ja, wie gesagt, eben schon so ein bisschen die generelle Zusammenfassung, natürlich auch exemplarisch viel festgemacht am letzten Bundesligaspiel, das 3:2 in Köln, also die Niederlage in Köln, den wir schon ausführlich besprochen. Was wir so ein bisschen ausgespart haben, ist eben die ganz konkrete aktuelle Situation jetzt vor diesem ganz großen Spitzenspiel, und das wollen wir natürlich jetzt auch mit dir nochmal ein bisschen auffrischen. Dazu gehört auch, was wir eben noch nicht so richtig besprochen haben, nur mal anklingen lassen haben: Es gab ein Champions-League-Spiel aus Dortmunder Sicht in Sevilla, und da konnte man auch einen relativ deutlichen Sieg feiern gegen eine Mannschaft, der man aber auch schon stark angemerkt hat, dass sie in einer sehr, sehr verrückten Situation spricht, dass feststeht, dass der Trainer nach dem Spiel entlassen wird. Der Nachfolger stand auch schon fest, also eine sehr besondere Situation gegen eine Mannschaft, die in den letzten Jahren besser war, als sie gestern war. Und das muss man, glaube ich, auch festhalten, ein Spiel, was zwar ergebnistechnisch am Ende stimmte, wo man aber auch wieder Phasen aus Dortmunder Sicht hatte, die so ein bisschen Sorgen gemacht haben. Wie hast du das Spiel gestern erstmal erlebt?
Der letzte Punkt, den du angesprochen hast, der wäre auch quasi mein Einstiegspunkt gewesen. Also ich finde, das Ergebnis täuscht sehr stark darüber hinweg, wie Sevilla eigentlich drauf war. Also die haben auch wirklich zum Teil bodenlos verteidigt, wobei man auch sagen muss, Dortmund hat das auch echt gut gemacht, die ersten 15 Minuten, dann kam irgendwie 20 Minuten lang nichts und gegen Ende dann nochmal richtig Betrieb. Also ich fand, das Pressing war gut, man hat sich sehr, sehr gut in die Zweikämpfe geworfen, Spielaufbau war überragend. Also von hinten raus, Özcan fand ich gestern bockstark, weil alle über Bellingham gesprochen haben, aber Özcan hat das Spiel eigentlich sehr, sehr stark angekurbelt, dass man halt auch wirklich die Tore spielerisch erzwungen hat, nicht nur kämpferisch, ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Zeichen. Also es war viel Gutes dabei, aber du hast ja auch gesagt, sehr viel weniger Gutes, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das bezieht sich aber auch auf die letzten Bundesligaspiele tatsächlich. Dortmund lässt sich immer so ein bisschen vom Gegner runterziehen. Das erinnert mich so ein bisschen an, weiß nicht, wenn man irgendwie in der Kreisklasse kickt und dann irgendwie meint, wenn der Gegner ein bisschen schwächer gerade performt, dann ist man selber irgendwie vielleicht ein bisschen fahriger, man lässt sich so ein bisschen runterziehen, wenn man vielleicht sich auch ein bisschen unterfordert fühlt. Also so hatte ich gestern das Gefühl, das hatte ich auch gegen Köln, dass man auch, wie gesagt, gestern einfach gemerkt hat, okay, der Gegner ist jetzt nicht so auf der Höhe. Man versucht einige Sachen, da war ein, zwei Mal so eine unnötige Hacke dabei in der eigenen Hälfte, versucht nochmal komplizierten Pass zu spielen oder irgendwo sich festzurennen. Und dann führt das eine halt dazu, dass man dann auf der anderen Seite eben defensiv ein bisschen nachlässig wird, und sobald Sevilla halt gemerkt hat, weil die wurden ja eigentlich das ganze Spiel vom Stadion gepusht, auch bei 1-4. Sobald Sevilla gemerkt hat, dass da doch ein bisschen was geht, dann hat man halt wieder gemerkt, dass Dortmund schwimmt. Und das darf es bei einem 3-0 eigentlich nicht sein. Und so zieht sich das so ein bisschen rum, finde ich, dass man dann eigentlich sich ein bisschen um den Lohn bringt. Das war gestern noch gut gegangen. Aber soll ja auch Mannschaften geben, die das ein bisschen konsequenter bestrafen.
Eine davon wartet dann wahrscheinlich am Wochenende mit Bayern München. Es ist natürlich ein Thema jetzt dieser letzten beiden Spiele, auch wenn das Ergebnis bei Sevilla gestimmt hat. So richtig stabil wirkt es dann eben manchmal nicht. Du hast das Schwimmen genannt, was Dortmund da eben manchmal immer noch in diesen Spielen drin hat. Gestern hat Terzic ja so ein bisschen umgestellt, gab ja zwei Sechser quasi mit Can und Özcan, so ein bisschen Vintage-BVB fast, 4-2-3-1, eine Aufstellung, die ja auch unter Klopp gerne mal gesehen war. Lustigerweise auch eine Aufstellung, die Jürgen Klopp in seiner jüngeren Krise bei Liverpool am Champions-League-Spieltag zuvor oder am Tag zuvor auch gewählt hat, um ein bisschen Stabilität wieder in seine Mannschaft reinzubringen. Bei Dortmund hat es nicht so hundertprozentig geklappt mit der Stabilität. Trotzdem natürlich auf dem Papier zwei defensive Sechser. Man will auch im Mittelfeld ja ein wenig mehr durch die Zweikampfhärte mit diesen beiden Spielern Kontrolle erlangen. Ist das jetzt eine Aufstellung, die du auch am Wochenende siehst? Also glaubst du, Terzic hält an dieser kleinen Änderung fest und man wird vielleicht auch wieder Can und Özcan im zentralen Mittelfeld sehen?
Also ich persönlich finde eine Doppel-Sechs eigentlich immer in mehrerer Hinsicht vorteilhafter als alleine. Klar, wenn du eine einzelne Sechs hast, dann ist es vielleicht ein bisschen konsequenter für den Spielaufbau von hinten raus. Aber mit einer Doppel-Sechs kannst du es ja quasi genauso gestalten, dass sich einer offensiv fallen lässt und der andere geht nach vorne. Samstag ist ja Heimspiel, dennoch, also kam ja Dortmund meistens zugute gegen größere Teams. Dennoch finde ich, dass Bayern nochmal offensiv wesentlich stärker ist als Sevilla. Wobei ich sagen muss, als die Gruppe ausgelost wurde, dachte ich mir, okay, Sevilla wird extrem. Also das war noch ein bisschen vor der Krise, die sie gerade durchleben. Aber die sind ja nominell jetzt vorne auch nicht schlecht aufgestellt gewesen. Das heißt, ich glaube, der Gedanke war schon der, dass die schnell umschalten, dass die mit quasi eine Überzahl im Mittelfeld dann aufbauen, wenn sie das Spiel aufbauen. Ich finde, gegen Bayern musst du fast eine Doppel-Sechs spielen. Wenn man sich die Ergebnisse der Vorwochen, vor allem in der Bundesliga gegen Köln, anguckt, da ist, ich weiß gerade nicht mehr, welches Tor das war von Ljubicic, da ist ein extrem großes Loch beim Ballverlust gewesen, wo einfach Bellingham auch nicht in dem Tempo, in dem man das eigentlich gehen kann, zurückläuft und dann natürlich eine Riesenlücke entsteht, weil auch keiner von der Viererkette sich rausziehen lässt. Also das heißt, dann hätte man mit einer doppelten Absicherung nochmal vielleicht das Tor verhindern können, vielleicht auch nicht, das ist natürlich sehr hypothetisch, aber generell auch gegen die Offensivpower, die Bayern hat, jetzt noch ein bisschen unberechenbarer, ohne Lewandowski nicht so viel Flankenbälle geschlagen wird, sondern viel mehr durchs Zentrum kommt, über die Außen auch nochmal zusätzlich, ist, glaube ich, eine Doppel-Sechs sehr förderlich, wobei ich da natürlich nicht der Entscheider bin und auch kompetenztechnisch noch viel weiter weg als Terzic. Fand jetzt aber Can gestern nicht so stark, wie ich auch von vielen anderen gehört habe. Also auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, wer könnte das nominell noch auffangen? Sieht ja jetzt nicht so rosig aus. Ideal wäre natürlich, wenn der Hut fit wäre, wäre natürlich Özcan und Bellingham auf der 6 und der Hut quasi eins vorne. Oder eben Reus, je nachdem. Aber das ist ja, stehen ja beide nicht zur Verfügung. Deswegen wird es, glaube ich, nominell ein bisschen schwierig, da um Özcan herumzukommen.
Um da einmal nachzureichen, Marco Reus könnte eine Option sein. Wurde so kommuniziert und das in einschlägigen Medien tatsächlich sogar auch in möglichen Startelf-Aufstellungen vorgesehen, wurde gestern deswegen auch explizit nochmal nicht mitgenommen. Also das wäre schon vielleicht eine Möglichkeit, Bellingham da definitiv neben Özcan und dann aber generell eine taktische Ausrichtung, die man eventuell erwarten könnte, weil sie zumindest ergebnistechnisch auch gepasst hat und du sagst, auch gegen Bayern macht es Sinn. Stabilität ist ja aber nicht nur eine taktische Frage, sondern dann eben zusätzlich auch eine des Personals und auch da, nicht nur bei Reus, über den wir gleich noch sprechen, gibt es natürlich eine ganz wichtige Personalie, die eventuell fit sein könnte. Mats Hummels. Vor der Saison ist man so ein bisschen davon ausgegangen, na gut, Innenverteidiger Nummer 3 Mats Hummels, die neue Innenverteidigung heißt Süle und Schlotterbeck. Seit die oder immer wenn die zusammen aufgelaufen sind, hat man mehr Tore kassiert, hat man weniger Punkte geholt, als wenn ein Mats Hummels in bestechender Form dabei war, der sich nochmal zum absoluten Abwehrchef aufzuschwingen vermag im Moment. Jetzt war er erkältet, war raus und könnte aber zum Wochenende wieder da sein. Wie wichtig wäre das, dass Mats Hummels auch wieder in diesem Spiel dabei ist, für die Stabilität eben auch?
Also ich finde das irgendwie krass. Ich glaube, er hat in der Sommerpause irgendwas getan, von dem keiner was weiß. Oder es ist tatsächlich so, dass er nach langen Jahren, wo er gesetzt war, vielleicht mal wirklich jetzt ein bisschen den Druck auch intern vielleicht kommuniziert bekommen hat, nach dem Motto, hey, wir holen jetzt zwei Nationalspieler, zwei Spieler, die auch möglicherweise eine große Rolle bei der WM spielen könnten, die auch vom Alter her noch ein bisschen mehr vor sich haben als jetzt Hummels. Und dann vielleicht einfach, dass sie nochmal extrem gepusht hat. Aber Fakt ist, dass ich persönlich fand ihn vom Stellungsspiel und vom Spielaufbau immer maximal stark. Sein Tempodefizit ist er jetzt über den Sommer hinweg jetzt nicht losgeworden, aber das ist auch, war auch nie seine Paradedisziplin. Deswegen finde ich, dass er halt sehr, sehr viel auch kommunikativ löst. Sehr, sehr wichtig ist auch allein fürs Gefüge, für seine körperliche und ja einfach mentale, würde ich auch sagen, mentale Präsenz ist einfach auch extrem wichtig. Und wenn er halt einen neben sich hat, jetzt beispielsweise Schlotterbeck, der in den Wochen zuvor ja immer den Vorzug gehalten hatte, als Süle auch verletzt war, der halt im Tempo ein Ticken besser ist oder einfach schneller ist als Hummels, dann ist das, finde ich, die perfekte Ergänzung. Und also der spielt gerade eine überragende Saison. Ich finde, klar, er wird nicht jünger, er wird nicht schneller, er ist vielleicht hier und da mal ein bisschen verletzungsanfälliger geworden über die Jahre, aber es spricht eigentlich nichts dagegen, nicht nach dem Leistungsprinzip zu gehen. Und klar, Süle hat noch den einen oder anderen Wackler drin gehabt. Schlotterbeck fand ich jetzt eigentlich hauptsächlich souverän dafür, dass es seine erste Saison ist bei so einem großen Verein. Aber klar, wenn Hummels fit ist, das ist vor allem für so ein Spiel, wo auch, glaube ich, Erfahrung eine große Rolle spielt, ganz interessant. Interessant wird auch zu sehen sein, wenn Hummels tatsächlich spielt, ob man dann Süle gegen die Bayern bringt oder doch eher Schlotterbeck. Weil das wäre dann, glaube ich, auch eine ganz brisante Frage. Allein schon vom Prinzip her.
Das also der Blick auf die Dortmunder Defensive vor diesem Spiel. Auch in der Offensive gibt es ja einiges zu besprechen. Muss ja generell mal festhalten, das Torverhältnis von 11 geschossenen Toren, nicht wirklich berauschend nach 8 Spieltagen für eine Mannschaft dieses Kalibers, und 10 Gegentoren, liegt ja schon nahe. Wir müssen über beide Mannschaftsteile reden, wenn wir über Borussia Dortmund reden. In der Offensive haben wir eben schon kurz angedeutet, großes Fragezeichen, der wohl beste Offensivspieler dieser Saison, der Kapitän Marco Reus, könnte eventuell fit sein. Lass uns da erstmal bleiben und vielleicht auch nur kurz feststellen, Marco Reus wurde ja auch immer mal wieder schon in Frage gestellt. Wie wichtig wäre es, dass der Kapitän dabei ist und vielleicht sogar starten kann?
Ja, also vom Grundsatz her, genauso wie bei Hummels, würde ich sagen, auch was die Führungsqualitäten angeht, was die Erfahrung angeht, was die, die Bewegungsabläufe auch angeht. Ich finde, Reus, klar, wurde immer wieder angezweifelt, aber Reus wurde dann auch gleichzeitig so hoch gelobt, wenn es dann wieder lief. Das finde ich ein Spieler, der ein bisschen unterm Radar läuft, weil er einfach seit Jahren eine sehr, sehr gute Leistung bringt und eigentlich auch Scorer, wenn man sich die Scorerpunkte anguckt, die letzten Jahre nicht immer überragte. Sein Pech einfach ist die Verletzungsanfälligkeit, die ihm, glaube ich, extrem viel verhindert hat, auch individuell. Aber ich finde, also jetzt natürlich die Frage des medizinischen Zustandes, sage ich mal, wenn er jetzt gestern geschont wurde, weil er mit Blick auf die Bayern eine Option ist, ist natürlich auch wieder die Frage, ob man ihn nach ein paar Wochen ohne Spielpraxis, ohne Wettkampfpraxis auch komplett reinwirft in so ein Spiel. Ob da die Verletzungsgefahr nicht noch ein bisschen zu hoch ist. Bei Reus war ja immer so die Problematik früher, dass er zu früh in Sachen reingeworfen wurde. Aber ansonsten finde ich, ist das halt auch ein Spieler, der, wenn ein Spiel zum Beispiel kippt, auch stark den Unterschied ausmachen kann, wenn er von der Bank kommt. Gegen einen Startelf-Einsatz würde tatsächlich sprechen, dass sich das Dreieck, sagen wir mal, ein bisschen eingespielt hat schon über die paar Wochen. Und ansonsten spricht gegen Reus generell nie was. Ich würde ihn einfach, also ein persönliches Empfinden, würde ich ihn wahrscheinlich nicht in die Startelf packen.
Dann lass uns zum Abschluss nochmal auf die letzte Personalfrage kommen, die sich ja jetzt auch über Wochen zieht. Moukoko oder Modest? Modest eigentlich durchweg enttäuschend in seiner Position als Starter bis jetzt gewesen. In der Woche hat man dann auch reagiert, Moukoko in die Startelf gestellt. Ist das etwas, was man mal gegen Sevilla ausprobiert hat? Oder ist das etwas, was wir jetzt deutlich öfter sehen werden, weil Modest eben einfach nicht so richtig klicken will? Und das gilt eben auch jetzt fürs Spitzenspiel. Setzt man da auf den sehr jungen Moukoko oder bleibt Terzic so ein bisschen treu? Wirkte ja fast schon so ein bisschen stur, wie oft dann doch Modest auch nach lauter Kritik überall noch wieder gestartet hat.
Ich muss ehrlich sagen, dass die Idealvorstellung wäre, natürlich mit einem anderen Stürmer zu spielen als mit Modest oder Moukoko, aber das ist ja quasi jetzt unumgänglich. Ich finde, wenn man mal von den Nachteilen mal ausgeht, erstmal Modest ist natürlich, weil viele ihn natürlich auch mit dem Haaland-Bewegungsablauf vergleichen, ne? Weil sie ihn ja immer noch da sehen, auf der 9er Position. Modest ist natürlich jetzt nicht der Spieler, der sich die Bälle auf der 6 abholt, der sich die Bälle irgendwie in der eigenen Hälfte noch zum Klatschen holt oder so. Er ist jetzt jemand, der natürlich ein Strafraumspieler ist, der nicht das extremste Tempo hat, aber halt trotzdem kopfballstark. Da muss man sich überlegen, gegen was für eine Abwehrreihe spiele ich. Spiele ich gegen eine körperlich robuste Reihe, wo einfach das Dagegenhalten extrem wichtig ist? Spiele ich gegen eine Abwehrreihe, die Tempodefizite hat? Da wäre vielleicht Mokoko dann wiederum besser. Wobei ich finde, dass Mokoko ist ja auch eine Altersfrage, darf man auch nicht vergessen, und Erfahrungsfrage. In sehr, sehr vielen Aktionen maximal überhastet ist. Das war gestern, glaube ich, ein gutes Beispiel. Bei der einen Chance, die er quasi Salihchan, ich will jetzt nicht sagen weggenommen hat, aber quasi den Ball vorher weggeschnappt hat, sind viele Aktionen noch ein bisschen überhastet. Auch was die Zweikampfführung angeht, in dem Fall gegen den Ball, eine Rückwärtsbewegung, wenn vorne der Ball verloren wird, der ein bisschen zu hektisch. Das ist auch oft ein Freischuss für den Gegner rausspringt. Auf der anderen Seite ist er halt unbekümmerter, glaube ich. Und gestern war ein extrem starker Auftritt, weil ich finde, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn mich nicht komplett alles täuscht, hat Dortmund ja mit einer offensiven Dreierreihe gespielt. Also sprich, Adeyemi, Brandt und Mokoko in den vordersten Positionen. Was ihm halt auch so ein bisschen die Möglichkeit gegeben hat, immer wieder nach außen zu ziehen. Das heißt, er war nicht immer nur im Zentrum festgefahren und musste sich dann in die 1-gegen-1-Duelle begeben, sondern konnte auch immer wieder nach außen ausweichen, klatschen lassen an die Strafraumränder, auch ausweichen und sich da die Bälle holen und wieder weitergeben. Also er hat gestern nicht unbedingt den kompletten Neuner gegeben, wie man sich es vielleicht hätte in anderen Spielen vorstellen können, sondern hat dann immer wieder nach außen ausgewichen. Und wenn man sowas halt spielen will, dann ist das natürlich die 1A-Lösung in Anbetracht der aktuellen personellen Lage, jetzt im Vergleich zu Modest, der jetzt eher weniger die Wege nach außen gehen wird, und stattdessen halt im Zentrum spielt. Dann ist halt immer die Frage, Flankenbälle, welche Spielsituation ist gefragt, wenn man zurückliegt und unbedingt den Ausgleich erzielen muss oder drankommen muss, dann sind Flankenbälle natürlich der schnellste Weg. Und da ist Modest, finde ich, besser. Aber es ist ja auch im Prinzip der Trainingsleistung, da wird Terzic jetzt, glaube ich, öffentlich nicht sagen, wer da besser oder schlechter ist. Verdient hätte sich Mokoko nach der Leistung gestern auf jeden Fall. Aber kommt halt eben ganz drauf an, auf was man Wert legt im Spielaufbau.
Also, personelle Fragezeichen rund um Dortmund, auch vor diesem Spitzenspiel gegen die Münchner. Lass uns das Ganze dann nochmal runterbrechen in einen Tipp von dir. Was glaubst du, wie geht der Klassiker in Anführungszeichen aus?
Das sind immer die Spiele, die ich eigentlich hasse zu tippen. Weil so eine Mannschaft, die beide jetzt nicht gerade in überragender Form sind. Ich glaube an das Gute, an Entwicklungsfortschritte und glaube, dass das ein 2-2 wird. Ich habe, glaube ich, das Gefühl, dass ich bei Dortmund Bayern in die Spiele, die in Dortmund stattfinden, immer 2-2 tippe. Deswegen versuche ich so oft, bis es stimmt. Und denke, dass es ein 2-2 wird, weil beide doch defensiv nicht komplett stabil sind und offensiv immer mal wieder überraschen können.
2-2, der Tipp von Stani Schupp, der uns hier nochmal so ein bisschen durch die aktuelle Situation des BVB vor diesem Spiel geführt hat. Jetzt gehen wir nochmal in eine kleine Pause und wollen dann natürlich auch nochmal auf den Kontrahenten, auf den Rekordmeister blicken. Zuvor natürlich nochmal vielen Dank an Stani Schupp, dass er sich die Zeit für uns genommen hat. Danke, Stani.
Ich danke dir.
Und wie gesagt, wir hören uns nach einer kleinen Pause wieder, dann nochmal mit dem Blick auf den Kontrahenten aus München.
Was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir haben jetzt ausführlich auf Borussia Dortmund geblickt, denn ja, der letzte Dortmund-Schwerpunkt, der war ja schon vor der Saison mit Patrick Berger, den wir hier zu Gast hatten, haben jetzt nochmal geguckt, wie stehen die Dortmunder generell in dieser Saison da, was sind generelle Probleme. Danach haben wir auch geguckt, was ist da personell los, was könnten wir für eine taktische Herangehensweise ans Topspiel gegen Bayern München erwarten. Und jetzt wollen wir auch auf Bayern München gucken. Diesen Schwerpunkt, den hatten wir vor nicht allzu langer Zeit, nämlich letzte Woche schon mal. Und deswegen werden wir uns hier quasi den ersten Part, den wir bei Dortmund gemacht haben, so ein bisschen sparen, da nochmal drauf verweisen. Hört gerne in die letzte Folge rein. Sicherlich ist vieles da noch aktuell, was, ja, wenn es darum geht zu bewerten, wie es Bayern in die Saison gestartet. Jetzt wollen wir wirklich konkret aufs kommende Wochenende auf dieses Topspiel blicken. Und das tun wir erneut zusammen mit Manuel Behlert von 90plus. Hallo Manu.
Servus.
Ja, Manu, ich habe schon gesagt, wir haben ja letzte Woche ausführlicher schon über die Münchner geredet, über diese kleine Sieglosstrecke, die man hatte, über Probleme, die vielleicht auch in der Offensive da sind, wenn es nicht so läuft und dann ein Torjäger fehlt. Jetzt ist Bayern aus der Länderspielpause zurückgekehrt und wir haben gesehen, wie es dann eben auch laufen kann, wenn der Stürmer fehlt, nämlich dass trotzdem sehr, sehr viele Tore fallen und dass wir eine flexible, sehr, sehr gute Offensivreihe haben. Aus der Krise geschossen. 2 Spiele, 9 Tore. Erst ein 4-0 gegen Leverkusen in der Liga, dann ein 5-0 gegen Viktoria Pilsen. Oder wie Leon Goretzka sagt, wir hatten jetzt 2 Gegner, die uns auch haben machen lassen. Also erstmal vielleicht da eingehakt, wie ordnest du das ein? War das wirklich einfach von den Gegnern bei dem Zustand, den Leverkusen da hatte, Pilsen sowieso ja qualitativ ein anderes Regal, eher ein Mutmacher, den man sich so abgeholt hat, wie er da stand? Oder war das schon auch ein Statement, was die Leistung angeht?
Es ist eine Mischung aus beidem. Also natürlich haben die Gegner einiges angeboten, gerade auch Leverkusen hat man schon in den ersten 5 Minuten angemerkt, dass sie völlig verunsichert waren. Viktoria Pilsen hat auch direkt in den ersten Pressing-Momenten von Bayern große Fehler gemacht in der Defensive. Das wird natürlich jetzt nicht jedes Spiel der Fall sein, aber man muss gleichzeitig auch sagen, Bayern war deutlich konzentrierter, deutlich effizienter, deutlich besser und besser koordiniert, vor allem im Pressing, hat die Positionen besser gehalten, hat besser flüssiger kombiniert. Wir haben ja darüber gesprochen letzte Woche, dass es eben darum geht, einfach so die Details ein bisschen besser zu machen, weil die Chancen waren ja da, auch schon in den Spielen vorher, nur die Angriffe waren eben nicht so zu Ende gespielt, dass die Chancen wirklich hochkarätig waren. Da waren viele Halbchancen dabei, die dann im Endeffekt natürlich doch irgendwie zu einem hohen Expected Goals Wert geführt haben etc. Aber so, wie es jetzt in den letzten beiden Spielen lief, dass man die Räume einfach ein bisschen effektiver genutzt hat, dass man ein bisschen bessere Koordination auf dem Platz hatte, das sind die Grundbedingungen, die eben notwendig sind, um diese flexible Offensive so gut wie möglich eben einzusetzen. Und dann merkt man auch, wenn ein Sadio Mané trifft, kriegt er mehr Selbstvertrauen. Über Jamal Musiala kann man das nicht sagen, weil er das Selbstvertrauen eigentlich immer hat. Leroy Sané profitiert dann natürlich enorm davon, auch davon, dass die ganze Offensive so fluide ist. Wenn er zum Beispiel jetzt rechts im Halbraum mit Musiala kombiniert, Sané vor allem in der ersten Bayern-Saison auf links deutlich besser gewesen als auf rechts. Jetzt ist es so, dass er gerade, wenn er mit Musiala da kombinieren kann, auch auf rechts seine Qualitäten zeigen kann. Wie gesagt, es ist beides. Also die Gegner haben schon viele Fehler gemacht defensiv, aber Bayern hat die heute ausgenutzt. Also gegen Augsburg lief Bayern beispielsweise auch 3-mal allein aufs Tor zu und hat den Ball nicht reingemacht. Dementsprechend ist da schon eine Steigerung zu sehen. Und man muss auch dazu sagen, im Gegensatz zu den letzten Spielen ist die Konterabsicherung noch mal besser geworden. Also man hat das mit De Ligt schon gemerkt, dass da jemand kommt, der nicht nur sehr, sehr defensiv stark ist, sondern der auch sehr vorausschauend spielt. Und da hat man jetzt so das Gefühl, auch Hernandez vor seiner Verletzung, dass die Innenverteidiger generell auf einem höheren Niveau agieren. Also es ist schon so, dass die letzten beiden Spiele trotz der Schwächen des Gegners definitiv ein Mutmacher für die nächsten Wochen waren.
Und diese Wochen, haben wir ja auch schon drüber geredet, sind natürlich, weil sie so eng getaktet sind, dafür geeignet, dass man wieder in sehr, sehr gute Stimmung reinkommt oder dass man in eine regelrechte Krise schlittert, gerade nach den Ergebnissen vor der Länderspielpause. Jetzt hat man den ersten Schritt gemacht in eine sehr gute Richtung und jetzt ja trotzdem das vielleicht oder ziemlich sicher prestigeträchtigste Spiel dieser Bundesliga gegen Borussia Dortmund in Dortmund, trotzdem dem Selbstverständnis entsprechend ein Spiel, wo Bayern München ein Statement setzen will und muss. Und da natürlich dann auch erstmal prinzipiell, bevor wir auf ein paar Punkte gucken, an dich die Frage, in der jetzigen Form, in der du Bayern gesehen hast, traust du ihnen dieses Statement zu?
Das ist ganz schwierig, weil das Spiel diesmal relativ schwierig einzuschätzen ist. Also in den letzten Jahren war es oft so, dass man vorher relativ genau wusste, wenn das Spiel, zumindest wenn das Spiel in Dortmund stattgefunden hat, woran man ist. Das weiß ich dieses Jahr noch nicht so richtig, sowohl was Dortmund als auch was Bayern angeht. Dortmund hat jetzt am Mittwoch 4:1 in Sevilla gewonnen und hatte tatsächlich auch die Chance, nochmal wesentlich mehr Tore zu schießen, wenn sie ihre Konter vernünftig ausspielen. Und sie hatten sehr, sehr viele gute Offensivaktionen, aber sie hatten auch einige Aktionen, wo man wahrscheinlich auch als Dortmund-Fan die Hände über dem Gesicht zusammengeschlagen hat, weil sie es wirklich extrem schwach ausgespielt haben und daneben wieder in Phasen abgerutscht sind, in denen Sevilla sehr, sehr viele Chancen hatte. Und bei Bayern weiß man eben auch nicht, wie das jetzt aussieht, weil es kommt ein Gegner, der zumindest nicht komplett verunsichert ist, der viele Qualitäten hat, der natürlich auch gerade in der Offensive mit viel Tempo kommt. Ich gehe davon aus, dass nicht Modest von Anfang an spielen wird, sondern dass Dortmund auch relativ flexibel in der Offensive agiert. Dazu noch ein Reus, der wahrscheinlich wieder mit dabei ist, in der Startelf hat, vermute ich. Und dann kann das natürlich gerade für die Defensive auch ein Stresstest werden. Ich gehe davon aus, dass Bayern vermutlich mehr Chancen hat als Dortmund, weil im Moment die Offensive wieder eben einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ich gehe auch davon aus, dass Bayern mehr Ballbesitz hat, weil Dortmund gerade auch gegen Sevilla einige Phasen hatte, wo sie relativ tief standen. Aber für einen Statement-Sieg, da muss schon einiges zusammenpassen. Also einerseits muss wieder die Defensive herausragend funktionieren, andererseits muss vorm Tor eben wieder cool geblieben werden, wie es in den letzten beiden Spielen der Fall war. Und bei Bayern gibt es personell auch noch ein paar Fragezeichen. Also Kimmich und Müller, es hat ohne die beiden gegen Pilsen gut geklappt. Aber das ist jetzt nur mal ein individuell stärkerer Gegner, der da kommt. Auch noch ein Auswärtsspiel. Und beide sind absolute Führungsfiguren. Da weiß man im Moment noch nicht, wie sieht's aus. Beide kommen aus einer Corona-Infektion, hatten keine Symptome, was auf jeden Fall schon mal bedeutet, dass sie heute die Isolation verlassen können. Das ist ein extremer Vorteil, aber Bayern hat auch klar gemacht, da wird nochmal getestet, da wird nochmal ein Gesundheitscheck gemacht. Und es kann sein, dass beide eben gar nicht spielen oder auf der Bank sitzen. Und das verändert die Statik in so einem Spiel natürlich auch ein bisschen. Kurzum, um nochmal auf die Frage kurz und knapp zu antworten, ich erwarte keinen hohen Sieg von Bayern in Dortmund, nein.
Das wären ja schon mal gute Nachrichten für alle auch neutralen Fans, die immer hoffen, dass dieses vermeintliche Spitzenspiel auch mal diese Rolle innerhalb der 90 Minuten einnimmt und dass es spannend wird. Du hast jetzt selber von dir aus schon diese personellen Fragezeichen bei Bayern angesprochen. Personelle Fragezeichen bei Dortmund haben wir eben auch besprochen. Namentlich natürlich Hummels und Reus, sind die fit genug, können die starten? Und eben auch die Frage im Sturm mit Moukoko oder Modest, die sich bei Dortmund darstellt. Also sportlich so ein paar Fragezeichen. Und wir haben letzte Woche über die Entwicklung der Bayern gesprochen, diese Woche über die Entwicklung der Dortmunder. Ja, auch so ein bisschen Fragezeichen, was ja wirklich das Leistungsvermögen in dieser Saison angeht. Denn im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Spielen sehen wir hier dieses Spitzenspiel zwischen den zwei größten deutschen Mannschaften, die gerade auf Platz 3 und 4 stehen. Was bedeutet das für Bayern München, wenn man hier tatsächlich vielleicht nicht mal die 3 Punkte mitnehmen kann, wenn man im schlimmsten Fall sogar Dortmund an sich vorbeiziehen lässt? Wäre das ein Ergebnis, was schnell die Stimmung kippen lassen könnte, weil eben diese schlechten Ergebnisse vor der Länderspielpause auch nicht so lange her sind?
Ja, die Gefahr besteht natürlich. Aber dann spielt Bayern halt eben auch schon wieder unter der Woche Champions League und dann steht eine Woche bzw. am Sonntag schon wieder das nächste Topspiel gegen Freiburg an. Dementsprechend ist es immer, also das hört man tatsächlich auch oft in Interviews, ich kann das natürlich nicht beurteilen, weil ich kein Profifußballer bin, aber vielen ist es dann ganz recht, wenn so ein Negativresultat kommt, dass sie 3-4 Tage später wieder spielen können, um einfach nicht zu lange darüber nachzudenken. Also natürlich wäre es wieder ein Dämpfer, weil jetzt so langsam wieder ein bisschen die Euphorie zurückkommt und man auch merkt, dass die Spieler wieder auf dem Platz mehr Spaß haben und generell die Stimmung auch ein bisschen besser zu sein scheint, weil gerade Bayern jetzt auch die Möglichkeit nutzen konnte, zu rotieren, den einen oder anderen Spieler wie Gravenberch mal 90 Minuten spielen zu lassen, der zuvor weniger Einsätze bekommen hat. Also man merkt, da geht so ein Ruck durch die Mannschaft und das kann natürlich, wenn das jetzt einen frustrierenden Auftritt gibt, in Dortmund wieder ein bisschen kippen. Andererseits hat man dann wiederum die Chance gegen Pilsen und Freiburg im Gegensatz zur Länderspielpause, wo man eben 2 Wochen mit diesem Ergebnis in Augsburg leben musste, schnell wieder dafür zu sorgen, dass sich das wieder in die andere Richtung dreht.
Bei seinen letzten Stationen hat Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, also bevor er zu Bayern gewechselt ist, oftmals gegen Dortmund tatsächlich nicht so gut abgeschnitten und man hatte oft das Gefühl, dass er sich vor den Spielen gegen Dortmund immer mal wieder eine besondere Taktik rausgesucht hat, die dann nicht so wirklich aufgegangen ist. Wie ist es jetzt vor diesem Wochenende? Einfach mit dem Selbstbewusstsein eines Bayern-Trainers, wird man da einfach sein Spiel durchdrücken oder erwartest du da vielleicht auch ein, zwei Überraschungen, zumindest in der taktischen Ausrichtung?
Ich glaube, das wird dieses Mal gar nicht mit dem Selbstverständnis zu tun haben, sondern einfach mit der Tatsache, dass Bayern jetzt Rhythmus braucht. Also man hat gemerkt, dass er jetzt im Moment nicht so übertrieben viel rotieren will, dass es für ihn wichtig ist, die Führungsspiele auf dem Platz zu haben. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass es irgendeine Überraschung gibt. Die Innenverteidigung stellt sich aufgrund der Hernandez-Verletzung ja sowieso von alleine auf. Rechts wird Pavard beginnen, links wird Davis beginnen. Neuer steht im Tor. Das Mittelfeldzentrum wird interessant, aber da ist jede Besetzung eigentlich nicht überraschend. Das heißt, ich rechne, wenn Kimmich fit ist, damit, dass er spielt. Und neben ihm mit Sabitzer, weil er eben für die Defensivabsicherung besser ist. Und vorne, ja, Mané wird gesetzt sein, Sané wird gesetzt sein, Musiala wird gesetzt sein. Dann ist die Frage, ist Müller fit? Spielt er? Ist Müller nicht fit, spielt Gnabry. Und dann haben wir noch einen Kingsley Coman, der erstmals wahrscheinlich wieder auf der Bank sitzen wird. Aber der ist noch keine Option für die Startelf. Das heißt, es gibt gar nicht so viel Raum, da jetzt überraschen zu können. Dementsprechend wird es ein 4-2-3-1 oder ein 4-4-2, was sowieso teilweise ineinander übergeht. Also da wird er sich jetzt, glaube ich, nicht zu viel zerdenken. Es hat er auch in den letzten Wochen in dem Analyseprozess so ein bisschen mitgeteilt, dass es tatsächlich vielleicht doch wieder sinnvoller ist, ein bisschen mehr auf sich selbst zu schauen als auf den Gegner, auch in der Vorbereitung. Natürlich werden sie jetzt ein paar Dinge ansprechen, aber sie haben auch nur 2 Trainingstage effektiv Zeit, sich jetzt auf den Gegner vorzubereiten. Insofern ist es, glaube ich, auch unklug, da jetzt 16 Änderungen irgendwie im Anlaufverhalten oder so vorzunehmen. Das wird auch nicht passieren.
Lass uns konkret nochmal über die Partie jetzt sprechen, vorausblicken, bevor wir tippen. Du hast gesagt, du glaubst, es wird kein hoher Sieg der Bayern, es könnte knapp werden. Was glaubst du denn, wie sich das gestalten könnte? Wird es knapp, weil beide Mannschaften Tore schießen, weil wir ein Spektakel erleben? Oder wird es knapp, weil wir dieses Mal vielleicht eben nicht dieses torreiche Spektakel zwischen den Mannschaften erleben und es eher ja auch ein Kampfspiel mal werden wird zwischen diesen beiden Mannschaften?
Das ist die entscheidende Frage, ja. Ich kann mich noch an das wilde Spektakel hin und her erinnern, wo jeder Dortmunder Ballgewinn sofort in einen 50-Meter-Ball in den Lauf von Erling Haaland resultierte. Und quasi irgendwie jede Aktion in den ersten 30 Minuten eine Großchance auf beiden Seiten mit sich brachte. Ich glaube aber, dass Dortmund ein bisschen defensiver spielen wird als in diesem Spiel und die Bayern im Moment defensiv ein bisschen stabiler sind, als es in der letzten Saison über weite Strecken der Fall war. Ob das jetzt bedeutet, dass wenig Tore fallen, das weiß ich noch nicht. Das hängt sehr viel, glaube ich, von der Anfangsphase des Spiels ab. Also wenn da eine Mannschaft früh in Führung geht, kann es natürlich auch die ganze Statik des Spiels wieder verändern. Aber ich würde nicht davon ausgehen, dass wir in den ersten 30 Minuten 4-5 Tore sehen. Also ich glaube, es wird eher ein bisschen zurückhaltender, das Ganze, nicht im Sinne von Intensität, sondern im Sinne von Großchancen. Ich glaube schon, dass die beiden versuchen werden, das Mittelfeld zu kontrollieren. Da hat Bayern natürlich das entsprechende Personal, Dortmund aber auch. Özcan spielt im Moment wirklich auf einem guten Niveau, finde ich. Über Bellingham braucht man nicht reden. Muss man schauen, spielt Dortmund da noch mit einer dritten Absicherung im zentralen Mittelfeld oder werden sie offensiver, wenn Reus wieder von Anfang an dabei ist. Dortmund hat sogar die Option, eine Dreierkette zu spielen, wobei ich nicht weiß, ob das gegen Bayern so unbedingt sinnvoll ist. Aber ich würde nach jetzigem Stand, nach den letzten Spielen davon ausgehen, dass es zumindest am Anfang kein Spektakel gibt. Das kann sich hinten raus natürlich ändern, wenn eine Mannschaft aufmachen muss, weil beide Mannschaften einfach das Potenzial haben, Räume, wenn sie haben, auch zu nutzen.
Vielleicht etwas weniger Spektakel, aber dafür mehr Spannung. Das würden, glaube ich, viele mitgehen vor diesem Spiel. Lass uns das noch in den Tipp gießen. Was glaubst du, wie geht's am Ende aus zwischen Dortmund und Bayern?
Ich bin ja immer optimistisch, deswegen mache ich es kurz und knapp. Ich denke, Dortmund wird gut dagegenhalten und Bayern wird 2-1 gewinnen.
1-2 oder 2-1 für Bayern. Der Tipp von Manuel Behlert von 90+. Ich sage danke, dass du da warst, Manu.
Ja, sehr gerne.
Und natürlich auch vielen Dank an alle, die eingeschaltet haben heute. Dieses Mal ganz im Zeichen des Topspiels. Nächste Woche dann wieder andere Schwerpunkte und versprochen auch mal andere Schwerpunkte als die beiden ganz großen Vereine. Über die wird hier sowieso genug geredet. Da versuchen wir schon eine Balance zu finden. Aber in dieser Woche, wie gesagt, kommt man natürlich nicht an diesem großen Spiel des deutschen Fußballs vorbei. Wir hoffen, es wird unterhaltsam. Ihr habt Spaß am Wochenende und bleibt gesund und versucht, gute Menschen zu sein. Ciao.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.